Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Blocher. Fangen wir mit dem Thema an. Fußball ist eigentlich nicht Ihr grosses Thema, oder?
Nein, nein. Eigentlich gut, wenn ich so Weltmeisterschaft sind und alle das Zeug schauen, dann habe ich viel mehr Zeit für anderes.
Was heisst jetzt das?
Ich muss nie schauen.
Sie schauen, ja, sind ja kein Fernseher, oder? Ja.
Nein, aber ich könnte da auf dem
iPhone, ja.
Auf dem iPhone schauen, aber ich höre manchmal, dass ich einen gewonnen und einen verloren und sage, ja, jetzt hat der gewonnen da. Und so die Fußballnationen, die man kennt, wie Deutschland, kommen mit,
die haben verloren gestern, ja.
Verloren gegen, ich weiss nicht,
Ecuador, glaube ich.
Gegen Ecuador oder Nicaragua oder so etwas. Also, das interessiert mich nicht. Aber das ist nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Einfach. Oh ja, ist lustig.
Ein anderes grosses Thema ist natürlich die Hitzewelle. Das ist schon ein Phänomen im Juni. Haben wir noch nie gehabt in dieser Länge, oder?
Ja, gut. Also in meiner Lebenszeit habe ich immer das Gefühl gehabt, es hat ganz heisse Sommer gegeben, 1947. Weiss ich noch, bin ich in der ersten Klasse gewesen. Und der Rücken so verbrennt, dass man fast können in der Nacht als Leuchte durch die Welt gehen. Also, es hat immer so Hitzewellen gegeben, ob es gleich lang sie sind oder kürzer.
Aber sind Sie jetzt ein Hitzetyp? Es gibt ja Leute, die sagen, sobald es warm ist, verstecken wir uns, und andere sagen, wir gehen raus.
Ja, also, wenn es Temperatur ist wie jetzt, zwischen 20 und 30, ist schön. Wenn es über 30 ist, gehe ich also auch nicht dazu. Aber ich mag die Hitze von Leid, aber ich habe die Kühle viel lieber.
Also sind eh noch einmal die Berge geordnet?
Ja, ja, und hier in meinem Büro bin ich auch im Berg rein, da mit der Kunstsammlung auch, oder? Die haben den Vorteil, dort ist es kühl und im Winter ist es warm, oder? Das ist der Vorteil, wenn du in der Erde rein wohnst.
Also, ist ja noch interessant. Also, die Leute, die jetzt die Sendung schauen, es gibt immer Leute, die sagen, wo sind wir jetzt genau wieder positioniert auf dem Grundstück? Ja. Also, hinten dran ist der Garten, der Park, oder?
Ja.
Und unten dran ist eigentlich die berühmte Kunstsammlung.
Ja, kommen wir auf dem Dach von dem Kunstlager, also, will ich das sagen.
Also oben, unten dran, genau, das schönste Museum, und unten dran sind alle die Hodler, jetzt wenn man da runtergehen.
Ja. Und Anker, ja.
Und Anker.
Ja, und man kann das zeigen, man kann eben auch Berg- oder Flachdächer schön machen, wie ein Park, oder? Wenn man es intelligent baut und macht, was man braucht, auf einem Flachdach, so Rasen und so. Das ist halt eine künstliche Bewässerung. Oder einfach eine Bewässerung. Man muss dann mehr Wasser geben, als wir auf dem natürlichen Boden sind. Oder?
Ich will noch etwas sagen. Es gibt immer Leute, die Kunstsammlung anschauen wollen. Das ist ja eigentlich mittlerweile ihr Hauptjob.
Ja, ja.
Die Führungen. 2.500 haben sie jetzt, glaube ich.
Ja, also geführt habe ich jetzt schon, wenn man es zusammenzählt, gegen die 3.000.
3.000 sind da unten gesehen, ja.
Jetzt habe ich aber noch 2.000 auf der 800 auf der Warteliste.
2.800, ja.
Ja, also ich werde meinen, wir machen jetzt nicht einen Propagandaaufruf. Ich kann jetzt also nicht machen, Kunstführungen und Voraussagen, bis 100 mache ich das. Das weiss ich nicht, also. Aber wir sind immer Leute, die schreiben, sagen, ja, da müssen sie halt warten, sie kommen auf die Liste. Sie müssen halt manchmal lang warten, also. Bis ein Jahr. Oder?
Bis ein Jahr. Kommen denn die Leute eigentlich wegen Ihnen oder wegen den Bildern?
Nein, schon wegen den Bildern. Also ich glaube es mindestens. Meine Frau hat zwar gesagt, ich soll bei diesen Führungen nicht immer so gute Geschichten erzählen. Sonst kommen die Leute am Schluss wegen der Geschichten. Aber das tue ich jetzt kombinieren und das ist jetzt so. Begeisterung ist unglaublich. Aber für Bilder, ich brauche 2 Stunden für eine Führung, darunter geht es nicht.
Eben, ja, ich komme immer wieder Leute zu mir, auch politische Gegner, die irgendwie mal bei Ihnen waren, die sind alle begeistert. Ja, ja, ja.
Ja, ja, die können kommen. Und alle kommen. Zum Bilder anschauen, ich kann ja auch den Gegner merken, dass es schön ist. Und der Anker und der Hodler, das sind ja auch gängige Kunst natürlich, oder?
Ja, aber es ist noch interessant, wenn wir das Thema noch ganz kurz haben, dass natürlich jetzt die Sicht auf den Hodler oder auf den Anker natürlich vor allem auch durch Sie geprägt ist, oder?
Ja.
Sie interpretieren das jetzt natürlich, oder?
Ja, da muss man aufpassen, oder? Also, ich wollte den Leuten vor allem zeigen, dass der Anker, wo viel sagen, das die Zeit vom 19. Jahrhundert dar. Das ist schön, wenn man sieht, wie es lismet und wie es kocht und so weiter. Der Anker hat eine viel grössere Bedeutung, die Weltbedeutung ist. Das sehe ich auch, wie die Ankerbilder zählen, wenn sie in Japan sind, in Amerika und
Frankreich
so
natürlich, ja.
Frankreich, oder? Die haben eine viel grössere Ausstellung. Und das versuche ich in der Kunstführung auch denen zu zeigen. Das ist eine absolute. Das sind eigentlich die Helden des Alltags, ob jetzt das gerade 19. Jahrhundert und Berner Seeland ist, spielt keine Rolle. Das ist ein der Held des Alltags, der zeigt er. Und das gibt eine weltweite Bedeutung und gilt natürlich auch eine unglaubliche Lebensphilosophie, die daraus ausstrahlt. Und das merken eben die Leute beim Anschauen. Ohne dass man es weiss, merkt man es. Das ist interessant.
Also, das war das Thema Kunst. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter, weltpolitisch. 10 Millionen Schweiz, Abstimmung, das hat sich ein bisschen geleitet im Moment, oder? Ja, also die Vorschläge, die wir erwartet haben, sind eigentlich noch nicht gekommen, oder?
Nein, gilt jetzt, wenn wir schauen, was die machen. Oh, das wäre so einfach. Der Vorteil hat ja die Abstimmung gehabt, dass die Leute müssen darüber nachdenken und die Gegner in der Verantwortung sind. Jetzt müssen sie doch an den Tisch sitzen und sagen, was sie versprochen haben. Sie machen etwas. Was gibt es für Varianten? Bewerten und so weiter. Die Führungsaufgabe.
Aber ja, wäre auch für eine Partei natürlich eine Möglichkeit, sich zu profilieren,
ja,
oder?
Gut, ja, gut. Also, eine Partei alleine ist das eine grosse Aufgabe, aber es wäre eine, oder? Soll man sagen. Die Freisinnigen Pfupf rauslassen. Asylrevolution. So also einfach ein Wort, das ein gut tönt, oder?
Also aus der künstlichen Intelligenz vielleicht noch, ja.
Ja, einfach irgend so einen Pfupf rauslassen. Und was ist denn? Es braucht gar keine Revolution. Es braucht, jetzt rede ich vom Asylbereich, müssen wir genau schauen, analysieren, wie machen wir die Arbeit jeden Tag. Also da getraue ich mich zu reden. Ich habe 4 Jahre gemacht und auch Erfolg gehabt. Und mal die Asylindustrie mal ernst nehmen. Das ist nämlich eine Industrie, das hat nichts mit dem Sozialen zu tun. Das sind alles Schlepper, die Leute hierher bringen, die zahlen die Familie, dass du einen mitnimmst. Die sagen, du kannst in der Schweiz bleiben, auch wenn du nicht einmal ein Flüchtling bist. Darum haben wir ja bei der vorläufig aufgenommen fast gleich viel wie Flüchtlinge. Und dann zahlen die. Und jetzt musst du schauen, dass wenn das keine Flüchtlinge sind, müssen die in kurzer Zeit wieder zuhause sein, damit die Eltern auf die Schlepper losgehen und sagen, du bist ein Saukeib. Du hast 5'000 Steine für dich. Das ist ein Preis
vom Haus. Das ist wahnsinnig viel Geld, ja, ja.
Hast du gezahlt? Also, die Zahl war dort mal, wie viel das der Preis ist, weiss ich nicht. Sicher höher. Und jetzt ist er wieder daheim. Du hast uns angeschaut. Dann leihst das Handwerk still. Du leihst einen Erwerbszweig still. Und das ist die grosse Arbeit, die man muss machen muss. Da braucht keine Revolution. Du musst es nur machen. Du musst es auch ausschaffen. Auch die ganz Schwierigen ausschaffen. Dass alle sehen, wir können nicht bleiben. Aber und so weiter. Das ist Knochenarbeit. Knochenarbeit. Und die macht keiner.
Also, schauen wir noch ein bisschen weltpolitisch weiter. Ist auch noch interessant. Schauen wir zuerst mal auf den Nahen Osten. Die berühmte Straße von Hormuz. Haben das die Amerikaner unterschätzt oder haben die gar nicht gewusst, dass es diese Straße gibt?
Man haben schon gewusst, aber die Iraner, das ist eigentlich ein altes Rezept, sind stark wegen dem Gelände. Das weiss der Schweizer. Gelände.
Ja, Gelände. Schlacht beim Morgarten hat es angefangen.
Ja, ja. Gelände. Das Gelände nützen. Bis im Zweiten Weltkrieg. Das redet wie Gelände ist die Alpenriegel. Und der Alpenriegel wird jetzt verteidigt, wenn da kommt keiner mehr durch. Und Iran sagt, und wir haben die Straße von Hormuz, die ist ganz wichtig für den Ölhandel. Jetzt machen wir das Engnis zu. Und wenn man Engnis bist du wahnsinnig stark als Verteidiger, oder? Du hast gelernt. Und das empfehle ich, also das weiß ich nicht, aber vielleicht die Amerikaner ein bisschen unterschätzt. Sie haben wahrscheinlich das Ding unterschätzt, den Iran, indem sie gesagt haben, wenn wir die Spitzen wegrasieren, ist das Land am Boden und dann kommt der Gegenkräft. Und wenn du einen wegnimmst, der zu oben ist, hat es meistens unten dran. Dann haben wir einen anderen, der anrutscht oder wenn der reiten wird. Das ist jetzt passiert. Jetzt kommen wahrscheinlich noch die härteren Typen. Kommen jetzt da, die sagen, jetzt wird das Volk drangsaliert. Jetzt heben wir durch. Und das ist die Straße, die haben muss. Das ist das grosse Ängnis. Und der Ding hat ja dann auch gekehrt. Der Amerikaner hat ja etwas Ähnliches gemacht. Der hat gesagt, was ist denn ihre Notwendigkeit, den Iranern? Die Häfen. Also die Herren, bevor sie in der Straße vor Hormuz sind, die Häfen sind ganz wichtig. Sonst kommen die nicht raus mit dem Müll. Also jetzt setzen wir die Häfen. Hat das gleich gemacht, oder? Und jetzt, ich weiß nicht genau, also Israel hat ja klare Strategie, oder? Die sagen, man muss einfach so sehen, dass die keine Atombombe bekommen. Das ist an sich das Ziel auch von Amerika. Und sie haben gemeint, sie hätten es. Aber sie haben es eben wahrscheinlich nicht, oder? Die Iraner haben noch genug Stützpunkte und so, die sie einentwickeln können. Das behauptet Israel. Darum ist Israel gegen den Frieden. Wir sagen, das Ziel ist nicht erreicht. Und jetzt ziehen sie noch die Israelis in der Feindschaft zu Dings.
Zu Amerika, ja.
Zu im Libanon. Hisbollah. Das ist ganz kompliziert dort, weil Hisbollah ist ja nicht eine staatliche Organisation, das ist ja eine Untergrundorganisation, die aber fast stärker ist als der Staat. Also die Israelis greifen eigentlich nicht den Staat an, sondern die Hisbollah in dem Staat. Und die wollen die ausradieren. Also das ist eine klare Zielsetzung. Und die Iraner sagen, Hisbollah sind meine Freunde, gibt keinen Friedensvertrag und so weiter. Ist kompliziert, ist also noch ein Osten. Und Ausgangspunkt ist natürlich Israel, ist ja klar, ist eine alte Geschichte. Israel ist, hat man dort angesetzt. Aus religiösen Gründen ist das Zentrum vom Judentum, oder? Und ob das geschehen war oder nicht, das ist eine Frage. Also der große Theologe, der Karl Barth, hat immer gesagt, hätte man nicht dürfen machen. Hätte ja müssen einen Gottesstaat machen, aber jetzt haben sie einen weltlichen Staat mit einer Gottesstaatbegründung. Und das bleibt. Ich behaupte, im Nahen Osten wird es nie Ruhe geben. Wenn du mal schaust, das ist ein Schmelztiegel von der Religion. Und bei denen sind die Religionen ganz wichtig. Der Islamismus kommt von dort her. Das ist das Zentrum von Mohammed. Oder? Und von den Juden. Ist ja klar, der Tempel ist der und so weiter. Von den Christen. Bethlehem, Jesus ist ja in Bethlehem geboren. Also in diesem Schmelztiegel wird es halt immer Auseinandersetzungen geben. Aber ich glaube, aus dem fernen Osten gibt es keinen Weltkrieg. Das sind lokale.
Aber für Amerika ist ja jetzt gleich ein Problem für den Trump, oder? Er kommt aus dem irgendwie nicht mehr richtig raus.
Ja. Sie stehen halt hinter Israel, oder? Angeblich. Aber jetzt hat er noch meins mit Israel, weil Israel sagt, wir gehen einfach nicht nach bei der Hisbollah. Nach dem fürchterlichen Massaker, wo da die Palästinenser abgelassen haben, sagt natürlich...
23, ja.
Ja, da sagen die Israel zu Recht. Die müssen ausradiert werden. Die Leute, die dermassen einfach kommen und unsere Leute ermorden und aufhängen und als Geisel nehmen, das können wir nicht haben. Ist ja verständlich, oder? Also das ist der Osten und jetzt vorhanden schon. Amerika hat genug von dem Krieg, das merkt man. Aber nicht eine andere Zielsetzung als Israel, das ist klar.
Ja, aber natürlich die Wahlen muss er ja noch gewinnen,
ja,
oder?
Ja, und dann noch, und das ist eine Belastung für die USA. Und er ist nicht so schnell vorwärts gekommen, wenn er will. Das ist ja dann immer ein bisschen der Trump, oder? In zwei Tagen habe ich das. Das ist auch ein bisschen amerikanisch, oder? Und er kommt nicht vorwärts. Gleich ist es in der Ukraine.
Aber dann haben Sie vorhin gesagt, das grosse Problem, sagen Sie, ist nicht der Nahen Osten, oder? Weltpolitisch, oder?
Das grosse Problem ist der Ukraine-Krieg.
Immer noch? Ja.
Immer noch und zunehmend. Und da unterschätzen wir die Russen. muss einfach die Interessenlage anschauen. Russland will vor der Tür einen freien Raum. Nicht, weil sie das Land wollen, aber weil sie keinen Gegner wollen. Darum hat der Russland gesagt, ja gut, also wenn das neutral ist und keine feindliche Kräfte hat, können wir das zulassen. Und das ist es halt nicht geworden, weil NATO und also Amerika sind halt immer mit Stellungen näher nach die russische Grenze gekommen. Das war wahrscheinlich der tiefere Grund gewesen, warum der Putin zugeschlagen hat. Und
ist das wirklich der Grund, oder ist das nicht einfach eine elegante Rechtfertigung, dass man sagt, ja?
Das ist ja die Frage, oder? Er hat so lange zugelassen. Sie haben ja, also der Jelzin, also das war der Vorvorgänger, hat ja die Ukraine freigegeben. Das war ja vorher ein Teil von Russland. Also die sind ganz eng verbunden mit Russland, auch in der Geschichte natürlich. Und ich glaube, Russland wird das nicht freigeben. Und NATO, wo sagt, ich bin da dagegen, mehr als Waffen geben am Zelensky. Machen sie ja nicht. Wenn sie ja wollen, gibt es einen Krieg auf dem Boden. Dann müssen aber da die NATO-Staaten auf dem Boden. Das Erste, was der Präsident Biden gesagt hat, muss immer daran erinnern, wenn Sie die Teleblocher-Sendung schauen nach dem Einmarsch, das ist ja nicht Prophet sein. Wenn der amerikanische Präsident gesagt hat, das lassen wir nicht zu, dass der das soll. Aber wir gehen mit der Armee nicht hier. Wir gehen nicht hier. Der Russ geht hier. Der Russ ist schon drin. Und wenn er die Ukraine holt und die europäischen Staaten, die sind jetzt ganz gegen Russland eingefahren, die reden auch nicht mehr miteinander. Das ist ganz gefährlich. Weil der steht nachher an der polnischen Grenze. Der Russ. Von einem Westen, der sagt, gegen den sind wir. Dann ist die Neigung, darüber jetzt gehen. Polen, der steht an der deutschen Grenze.
Aber hat er die Kraft überhaupt noch? Also wenn man jetzt so die Medien verfolgt, hat man den Eindruck, dass die Ukrainer jetzt auch noch Moskau bombardieren, Drohnenangriff?
Ja, das ist nochmals auch gefährlich. Wenn die jetzt hier mit Waffen in Russland liegen, wird Russland noch
also provoziert, oder?
Noch mehr gefördert. Das ist noch ein guter Satz. Ich glaube, der Köppel hat den Zug gebracht von Moskau. Der Köppel ist interessant, weil der ist einer, der immer schaut. Der geht dort rüber. Da die deutschen Journalisten, die gegenüber Russland schreiben, die gehen gar nicht dort hin schauen. Und der hat ein sehr interessantes Zitat bekommen von dem grossen Russlandkenner. Russland ist eigentlich nie so schwach, wie wir meinen. Aber auch nie so stark, wie es selber meint. Das ist in der Weltlage noch gut zu sehen. Und jetzt muss man einfach sehen, es gibt auch noch Geschichte. Was hat Russland gemacht in der Verteidigung? Wenn ihr seht, der Napoleon, der hat das Ding nicht können holen, der Russland. Und was hat Russland gemacht, ist schlau. Auch beim Hitler. Sagt, lasst ihr noch kommen. Lass die nachkommen, die sollen führen bis auf Moskau. Das ist ein weiter Weg. Dann meinen sie, sie gewinnen, oder? Und wenn sie dann zu Moskau sind, dann fangen wir an. Dann in den Wintermonaten furchtbar, haben die vor sich hertrieben. Auf einmal ist eine russische Armee da gestanden. Also die darf man nicht unterschätzen. Das sind natürlich schlaue Taktiken und das kann ein Land wie Russland sich wahrscheinlich leisten. Sie haben sogar gesagt, wir lassen hier sogar Moskau erobern zuerst. Einfach so wie die Führer gehen da. Also da die Führer, die Leute sind geflohen. Dann gesagt, oh, schreiben wir unter Deutsche.
Also der Zweite Weltkrieg ist das.
Zweite Weltkrieg, ja. Oder? Und jetzt, dass Russland, bis jetzt haben sie sich aber begnügt mit diesen Teilen, in der Ukraine, wo es Russisch redet. Das ist der russische Teil, den sie jetzt besetzt haben, oder? Und Krim natürlich. Und die gehen es auch nicht mehr her, wenn sie machen. Das sind Illusionen zu meinen.
Aber glauben Sie, da hat das Potenzial von einem globalen Konflikt?
Ich bin der Meinung, die Gefahr von einem Weltkrieg ist seit 1945 noch nie so gross gewesen.
Jetzt, ja, ja.
Und zwar dort, an dem Ort. Russland glaubt, wir müssen ja nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber Russland glaubt, ohne dass wir einen sicherheitsfreien Raum vor der Tür haben, können wir nicht überleben. Das ist jetzt gefährlich für uns. Und wir müssen nicht fragen, ob das so ist. Der glaubt es. Und wenn er es glaubt, handelt er auch danach. Und er handelt. Und gegen den Westen, der natürlich sich jeden Tag mehr Feindschaften holt. Und jetzt kommt die Schweiz. Wenn der Russ in Deutschland steht, das ist heute nicht mehr nur eine Theorie. Das ist eine Weltkriegssituation, oder? Und steht an der Grenze der Schweiz. Und die Russen nehmen uns außerordentlich übel, dass wir die Neutralität verletzt
haben. Ist das so?
Absolut. Sogar offiziell haben sie in der Zeitung gesagt, das Land ist nicht mehr neutral. Das Land hat mitgemacht mit der EU gegen uns, mit Wirtschaftsaktionen. Es ist unglaublich, dass die Schweiz hier nachgegeben hat. Und darum ist die Neutralität, die dauernd bewaffnete, integrale Neutralität, das ist die schweizerische, sehr wichtig. Und die wird von den Russen sehr hoch, wenn man sie einhält, sehr hoch eingeschätzt. Und ich bin überzeugt, wenn wir dieser Initiative, Neutralitätsinitiative, die nichts anderes macht als die bisherige schweizerische Neutralität der Bundesverfassung, würde festnageln, dann haben wir das Vertrauen in der ganzen Welt wieder. Für das Land ist neutral, neutral. Es ist immer unbequem, wenn es einen Krieg gibt, wenn man neutral ist. Weil wer nicht für mich ist, ist gegen mich, oder? Die Amerikaner haben da nicht sehr so viel Verständnis. Im Zweiten Weltkrieg, Churchill hat für das sehr Verständnis gehabt. Gesagt, ihr seid ja nicht auf unserer Seite gewesen. Ihr seid neutral gewesen. Aber ihr habt eure grossen Werte behalten. Ihr habt sie nicht den Deutschen, die euch umringt haben, gegeben. Darum ist das so wichtig. Also die Gefahr eines Weltkrieges betrachte ich als sehr realistisch.
Und die hat zugenommen? Die hat jetzt
ja, und der kommt von Russland, der Mil. Und Russland wird immer mehr in diese Situation
treiben. Also die Ecke drängt ein bisschen, ja.
Also da, zum Beispiel da der spektakuläre Drohnenkrieg in Russland innen, von Moskau etwas bombardieren. Tönt ja gut aus. Aber das zwingt ja nicht in die Knie, sondern erst recht. Jetzt ist es genug heute unten. Jetzt hauen wir es dann. Weil sie gehen nämlich nicht voll rein in der Ukraine.
Also, hochinteressante These da im Hochsommer, die wir mittlerweile haben. Besten Dank, Christoph Blocher. Wir hören uns wieder und sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Das war Stefan Blocher. Bis dann und eine gute Woche.